In der früheren Geschichte der Gemeinde gab es eine Zeit, wo es nicht allen Gläubigen klar war, ob der Hebräerbrief wirklich zur Heiligen Schrift gehören sollte oder nicht. Was sind wir unserem Gott dankbar, dass er durch seinen Heiligen Geist eine Klärung gab, sodass die Gläubigen davon überzeugt sein durften, dass dieser Brief wirklich zum Rest der Heiligen Schrift gehören sollte. Wir sind so dankbar, dass Gott selbst das entschieden hat. Keine Konzilien, auch nicht nur einige Männer, sondern es ist der Gemeinde einfach immer wieder klar geworden, dass hier Gottes Wort vor uns liegen würde. Dass das Alte Testament Gottes Wort sei, das hatten sie von den Juden übernommen. Aber als neutestamentliche Bücher entstanden, dann wurde das erst mit der Zeit, wenigstens bei einigen Büchern, klar. Manchmal war es so sofort klar, wenn es deutlich war, dass ein Apostel wirklich eine Botschaft von Jesus Christus persönlich bekommen hatte. Dann war die Persönlichkeit schon als eine Autorität geklärt. Und wenn er etwas schrieb, nun dann konnte man ihm das abnehmen. Aber wenn man die Leute nicht kannte, dann war es nicht so einfach. Aber der Hebräerbrief ist dann wirklich zum Kanon, das heißt zum Maßstab, zum Ganzen der Heiligen Schrift gezählt worden. Und wir sind so dankbar, wir möchten diesen Brief nicht missen. In diesem Brief geht es um einen Aufruf. So kennzeichnet der Schreiber selbst sein Schreiben. Ich habe euch aufgerufen, schreibt er am Ende des Briefes. Es ist ein Aufruf, Gott und seinem Sohn, unserem Retter, die Treue zu halten. In den ersten 10 Kapiteln tut er dieses, indem er uns den Herrn Jesus als Person groß macht. In Kapitel 11 hält er uns Menschen vor Augen, die Gott die Treue hielten, schon bevor Jesus Christus kam. Aber sie hofften auf ihn. Und in Kapitel 12 gibt er uns nun einige Aufforderungen und Hilfen, mit welchen wir Gott wirklich die Treue halten können. Wir befinden uns jetzt im 12. Kapitel immer noch, also im 3. Hauptteil des Briefes, wo wir praktische Aufforderungen und Hilfe zur Treue im Glauben haben. Noch einmal der Hintergrund für einige, die heute Abend zum ersten Mal da sind. In den Versen 1 bis 3 fordert der Schreiber auf zu einer rechten Antwort auf das bisherige. In den Versen 4 bis 11 hilft er nach durch zwei Erinnerungen, durch eine zweifache Erinnerung. In den Versen 12 bis 29 setzt er fort. Da geht es um den ganzen Ernst der Nachfolge. Und wir sind jetzt fast am Ende dieses Teils, 12 bis 29. Da geht es um den Ernst, um das Ernstmachen mit der Nachfolge. Wir haben hier 7 Aufforderungen als eine Gruppe, wie eine Traube. 7-mal werden wir aufgerufen, unserem Herrn die Treue zu halten. Wie tut er das? Vers 12, richtet auf Hände und Knie. Vers 13, macht gerade Bahn. Vers 14, sucht Frieden, sucht Heiligung. Verse 15 bis 24, das ist ein größerer Abschnitt, seid Aufseher füreinander, habt ein helfendes Auge für den anderen, nehmt einander mit, seid einander Aufseher. Das geht bis Vers 24, dann ab Vers 25 bis Vers 27, Das waren die Verse, die wir uns gestern vor Augen führten. Weist nicht ab. Er spricht von der Gefahr, von der, oder Fleig eben sprach, dass man von Jesus ablassen könnte. Aber da hält uns der Schreiber wieder Jesus vor Augen. Er zeigt uns Jesus als hohen Priester im Himmel, dessen Blut sehr laut spricht und uns ruft. Er hat sich selbst für uns eingesetzt. Wir sollten bereit sein, ganz für ihn da zu sein. Und dann ruft er in Erinnerung, dass es gerade dieser hohe Priester war, der Sohn Gottes, der damals am Sinai sprach, der die 10 Gebote erließ, der Gott Jahwe, der Gott Israels, der dort gesprochen hat. Das ist derselbe, der am Kreuz für uns stirbt. Und das ist derselbe, der jetzt als hoher Priester zu Rechten des Vaters sitzt. Da denke ich immer wieder an Sacharja 12. Da heißt es in Kapitel 12, Vers 1, so spricht Jahwe, der Gott Israels, der Schöpfer. Und dann steht geschrieben, was er sagt. Und dann heißt es in Vers 10, sie werden mich sehen, den sie durchstachen. Den Gott Israels, den Schöpfer. Der hing am Kreuz und dessen Blut spricht. Er hat die Erde erschüttert, als er auf Erden sprach. Aber jetzt spricht er vom Himmel. Und er wird noch einmal vom Himmel her noch ein Erschüttern ergehen lassen. Aber dann wird es zu spät sein. Wir sollen jetzt im Glauben, im Vertrauen, wo kein Erschüttern ist, wo nichts Besonderes, Bewegliches oder Außergewöhnliches stattfindet, wo sich manchmal nichts tut, nur Stille, da wollen wir dem Herrn vertrauen im Glauben an sein Wort. Wir sind so angewiesen auf unsere 5 Sinne. Ich war in Frankreich vor vielen Jahren zu Versammlungen, zu evangelistischen Versammlungen dürfte es gewesen sein. Und ich hatte es mit den Ohren zu tun, ich konnte nicht gut hören. Und dann ging ich zur Ärztin. Es war sehr einfach, es war Wachs im Ohr. Ich habe etwas Schwierigkeiten mit Wachs im Ohr, muss alle paar Jahre zum Arzt oder sie reinigen lassen. Und dann stellte sie mir das oder legte sie mir das auseinander, wie man angewiesen ist auf das Hören oder auf eins der Sinne, überhaupt auf die 5 Sinne. Sie sind unsere Verbindung mit unserer Umwelt. Wenn wir nicht hören können oder sehen können oder nicht spüren können, nicht riechen können, dann fehlt uns die Verbindung und wir sind isoliert. Wir können nicht mehr uns im Leben zurechtfinden. Wir brauchen dieses. Nun, jetzt haben wir, was Gott betrifft, keinen Sinn. Und das macht uns Schwierigkeit. Da ist jemand fertig. Ja. Das Ende des Tages ist gekommen. Ja. Für dich auch bald, ja? Ach so. Das hilft dann mit, ja? Wir müssen aber bei Gott bereit sein, auf das Ansprechen der Sinne zu verzichten. Heute haben wir eine sehr starke Bewegung, die meint, Gott wolle unsere Sinne ansprechen. Man müsse etwas hören, sehen, erleben. Die 5 Sinne müssten erfasst werden. Gott würde so zu uns reden. Das ist eine Taktik des Feindes, auf diesem Wege uns zu verführen. Und wir können sehr schnell verführt werden. Das ist leibliches Denken. Paulus würde sagen fleischlich, aber er meint leiblich. Das heißt, wir sind Leib ausgerichtet. Aber die Sache mit Gott ist eine geistliche Sache. Jesus macht der samaritanischen Frau klar, die im sinnlichen Bereich aufgehen wollte, er macht ihr klar, die Sache mit mir, mit diesem Messias, ist eine geistliche Angelegenheit. Und da kannst du vergessen von deinem Wasser. Und du kannst vergessen von deinem Geschlechtsleben. Das bringt dir nichts. Du gehst wieder leer nach Hause. Das wurde ihr klar. Aber Jesus sagt, wenn du dieses geistliche Wasser hast, dann wird der geistliche Durst, den du in dir hast, tief in deiner Seele, in deinem Geiste, dann wird dieser Durst gestillt werden. Du wirst den Brunnen in dir haben. Dann brauchst du nicht mehr zu schöpfen, nicht mehr zu gehen zu den irdischen Brunnen. Dann hast du den Brunnen in dir. Das ruft Jesus laut aus. Noch einmal in Kapitel 7 und sagt es allen, die zuhören wollten. Wer Durst hat, der komme. Und dann wird er diesen Brunnen in sich haben. Ströme lebenden Wassers, lebendigen Wassers. Nicht Ströme, die von mir ausgehen zu anderen, sondern Ströme für mich in mir. Ich bin dann gesättigt. Die Quelle ist niemals ein Mensch. Die Quelle bleibt der Herr Jesus. Ich werde nie eine Quelle des Lebens für andere Menschen. Von mir können keine Ströme lebendigen Wassers fließen. Aber aus Jesus fließen sie. Er ist der Tempel. Er ist der Brunnen. Er ist die Quelle. Er ist der zerrissene Fels, aus dem das frische Wasser fließt. Und wenn wir ihn in unserem Leben haben, dann haben wir die Quelle in uns. Und dann sind wir stets gesättigt. Und der Jesaja, der Prophet Jesaja sagt, das ist wahrscheinlich die Stelle, auf die Jesus Bezug nimmt in Kapitel 7 von Johannes, dann wird man sein wie ein bewässerter Garten mit einem Brunnen im Garten, mit einer Quelle im Garten. Herrlich. Jesus ist die Quelle. Weist diesen Jesus nicht ab. Lasst nicht anderes euer Auge füllen und euch dann innerlich bannen. Das war das Wort für gestern Abend. Wir gehen heute zu den nächsten zwei Versen, wo wir den siebten Aufruf haben. Lasst uns Gnade haben. Es gibt Gnade. Wir brauchen da nicht lange uns groß abzumühen und uns zu fragen, wie kann ich treu bleiben? Jesus sorgt für die Treue. Er nimmt uns an die Hand. Wenn wir sagen, man könnte abfallen von Jesus Christus, dann ist das nicht eine Botschaft, die betont, dass der Mensch nun allerlei Anstrengungen machen müsste, um treu zu sein. Nein. Es ist einfach die ganz kindliche Botschaft, die ganz einfache Botschaft, dass Jesus unser ganzes Herz haben möchte. Und nichts weniger. Er hat sich mir ganz gegeben und ich möchte ihm mich ganz geben. Und dann wird er mich treu halten. Nicht ich bleibe letztlich treu, sondern Jesus bleibt mir treu und hält mich in der Treue. Nur ist es nun eben so mit der Sache, mit der Beziehung zu Gott, dass er uns nie vergewaltigt. Er ruft uns auf wie einem Gegenüber. Er ruft mir zu. Und dann bin ich dran. Und ich kann immer wieder Ja oder Nein sagen. Dann nimmt er mir diese Verantwortung nicht ab. Deshalb wird uns zugerufen in diesen Versen. Weist nicht ab. Lasst euch Gnade schenken, hier ist sie. Was ist das um diesen Aufruf? Wir lesen die Verse, und dann wollen wir wieder sorgfältig sie noch einmal studieren. Darum, da wir ein unerschütterliches Königreich in Empfang nehmen, mögen wir Gnade haben. Das ist der Aufruf, die Aufforderung, durch welche wir Gott in angenehmer Weise obliegenden Dienst verrichten mögen, mit Scheu und ehrfürchtiger Haltung, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Es gibt Christen, die möchten diesen 29. Vers nicht so laut hören. Wenn er nicht gerade im Hebräerbrief stünde, dann würden wir sagen, das gehört zum Alten Testament. Und das stimmt. Aber es gehört genauso zum Neuen Testament. Wir sagen nicht, dass es nicht zum Alten Testament gehört. Es gehört zum Alten Testament. Aber Gott hat sich nie geändert in seinem Wesen. Der Gott, der verzehrendes Feuer in jener Zeit ist, bleibt ein verzehrendes Feuer. Und meine lieben Freunde in Christus, wir werden uns einfach damit abfinden müssen, dass wir einen solchen Gott haben. Und wir werden uns nicht einfach einen schönen, lieben Gott zurechtbasteln können, der nicht ein verzehrendes Feuer wäre. Aber gehen wir zurück. Noch einmal die Frage, wie lautet die Aufforderung in Kürze, damit wir wissen, worum es sich hier handelt? Mögen wir Gnade haben oder lasst uns Gnade haben. Ich weiß nicht, wie es in Ihrer Übersetzung lautet, aber ich habe versucht, ja ziemlich wörtlich zu übersetzen. Die Aufforderung also lautet, lasst uns Gnade haben. Was darf uns motivieren, dieser Aufforderung nachzukommen? Das ist eine Frage, die hier beantwortet wird. Es hilft manchmal, sich Fragen vorzustellen, die in den Versen, die wir studieren, beantwortet werden. So können wir ein kleines Zwiegespräch führen mit unserem Text. Wir haben hier zwei Fragen, die beantwortet werden. Und die erste lautet, was darf uns motivieren, in Schwung bringen, in Bewegung bringen, dieser Aufforderung nachzukommen? Wie kommt man dazu, Gnade zu haben? Das sagt uns der erste Teil. Darum, das schaut wieder zurück. Aber er fasst jetzt zusammen. Was er eben gesagt hat in den Versen 25 bis 27, kann so zusammengefasst werden, wie er es jetzt sagt. Da wir ein unerschütterliches Königreich in Empfang nehmen. Darum ging es dort. Gott, durch Jesus Christus, hat die Erde erschüttert. Verse 25 und 26. Und er wird noch einmal reden und wird dann wieder das Universum, das Geschaffene, erschüttern, das Gemachte. Aber nicht alles kann erschüttert werden oder in Bewegung kommen. Es bleibt etwas, das ewig ist. Paulus würde sagen, das nicht sichtbar ist, das nicht Sichtbare, das ist das Ewige. Das Sichtbare, das ist das Zeitliche. Es wird also eines Tages vergehen. Erschüttern heißt, es zergeht. Gott wird es in Bewegung bringen und dann wird es passé sein. Aber was nicht zu erschüttern ist, ist das Königreich, das Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Messias Israels, aufrichtet. Und das ist die Sache mit dem Heil von Golgatha. Heute rief mich eine Frau an. Übrigens, das muss ich noch Frau Marott erzählen, habe ich vergessen. Heute rief eine Frau bei Frau Marott an und fragte nach dem Thema von heute Abend. Nun, ich sagte, ein Thema eigentlich ist es nicht. Wir besprechen einen Text. Und es wird das Ende von Hebräer 12 sein und eventuell der Anfang von Kapitel 13. Ja, das sagte ihr nicht sehr viel. Da merkte ich, sie kannte die Bibel nicht. Auf jeden Fall nicht so gut. Nun, dann fragte sie, ja, was steht da denn in diesen Versen? Ja, ich sagte, es geht da um Gnade, dass wir Gnade haben ungefähr, habe dann erzählt, und es geht von um ein Königreich, das Reich Gottes. Und dann fielen ihr die Zeugen Jehovas ein, die sprechen ja auch vom Königreich. Sagte ich, auf derselben Ebene liegt das nicht. Die sind eigentlich nicht auf dem Boden der Heiligen Schrift. Sie glauben ja nicht, dass Jesus der Sohn Gottes ist und so weiter. Und dann war ihr das klar. Königreich, das war ihr also nicht ganz klar, was das ist. Falls es jemandem hier nicht klar ist, was das Königreich ist, das ist die Sache mit Jesus. Jesus ist im Wesen ein König. Er hat dem Satan nach Hebräer Kapitel 2 sein Reich genommen. Wie? Indem er anstelle aller in Satans Reich gestorben ist. Und somit ist juristisch das ganze Königreich Satans ihm genommen worden. Er strampelt noch und versucht zu retten, was zu retten wäre. Aber Paulus sagt uns, wenn einer für alle starb, dann sind sie alle gestorben. Am Kreuz. Jesus hat also Satan das Reich genommen. Aber in seiner Auferstehung hat er das noch einmal wie mit einer Trommel laut gesagt. Und Paulus sagt in Kolosser 2, dass Jesus den Satan an den Pranger gestellt hat, ihn zum Spott gemacht hat, öffentlich. Er hat ihn überwunden im Tod. Und so ist dokumentiert, dass der Satan keine Macht hat. Er ist zu schwach. Er ist wie ein Schwächling dargestellt worden, hingestellt worden. Jesus ist König. Worüber? Über den Tod. Über das Leben. Und über solche, die sich vom Tode zum Leben rufen lassen. Und da kommt die Kraft des Heiligen Geistes und verändert innerlich das Wesen solcher, die gerufen werden. Und sie werden so transferiert, versetzt, Kolosser Kapitel 1, aus dem Reich Satans, aus seinem Obrigkeitsbereich, so viel ich weiß, steht dort sogar dieses Wort, in das Königreich des Sohnes, seines geliebten Sohnes. Geliebten Sohnes könnte Psalm 2 anklingen lassen. Denn dort ist vom kommenden Regierungsreich, vom kommenden Reich des Sohnes Gottes die Rede. Heische von mir und ich werde dir die Enden der Erde geben zu deinem Erbe. Heute habe ich dich gezeugt, steht dort geschrieben, ein Prophetiewort, eine Prophezeiung auf die Auferstehung. In der Auferstehung hat Gott Jesus neu gezeugt. Und nach Kapitel 2, 1 und 2 vielleicht im Hebräerbrief, ist er Herr geworden der Ökumene, nicht der heutigen. Ökumene ist das griechische Wort für Weltreich. Bei den Römern Imperium, deutsch Weltreich. Jesus ist mit seiner Auferstehung König geworden der ganzen Welt, aber in Sonderheit derer, die ihn als ihren Messias annehmen. Und eines Tages werden wir von dieser Erde versetzt werden in einen neuen Bereich, in einen anderen Bereich. Und dort wird Ruhe herrschen. Dort wird keine Sünde sein. Das habe ich dieser Frau auch erzählt. Jesus kommt wieder. Zunächst wird er auf dieser Welt herrschen, aber dann wird die Welt vergehen und dann herrscht er auf einer neuen Welt. Und in dieser Welt ist Ruhe. Da wird Jesus allein Herrscher sein. Und das ist das Reich, das wir in Empfang nehmen. Wenn man das so hört, ein Königreich in Empfang nehmen, dann denken wir natürlicherweise, das ist die Sprache eines Königs oder eines Prinzen, der in ein Königreich auf den Thron steigt. Er nimmt ein Königreich in Empfang. Nicht so ist das aufzufassen. Jesus teilt seine Herrschaft nicht so mit anderen. Er bleibt alleiniger König. Wenn es heißt, dass wir das Königreich in Empfang nehmen, dann heißt das in neutestamentlicher Sprache, dass wir Anteil haben dürfen, dass wir Bewohner sein dürfen, dass wir Bürger sein dürfen in diesem Reich, denn es wird ein ausgezeichnetes Reich sein. Es wird ein Privileg sein, in jedem Reich Bürger zu sein. Die Bürger sind nämlich versehen mit den höchsten Privilegien und Vorrechten. Deshalb nehmen wir es in Empfang, es ist ein Geschenk. Anteil haben dürfen wir heute schon, wir sind heute schon deklarierte Erben. Aber wir treten das Erbe an, nämlich das Königreich, wenn er kommt. Dann werden wir mit ihm herrschen, wie Richter, Offenbarung 20, und wir werden in der Ewigkeit ebenfalls mit ihm herrschen, heißt es dann später in der Offenbarung, gegen Ende. Wir nehmen also ein Königreich in Empfang, das unerschütterlich ist, bleiben. Aber das andere, das wird vergehen, sogar zergehen, sagt uns Petrus in 2. Petrus 3. Aber dafür kommt dann eine neue Schöpfung. Und dort wird dann die große Stadt sein, von der aus Jesus, in der er herrscht, wo wir dann auch wohnen werden. Die zweite Frage: Wozu haben wir diese Gnade nötig? Wir sollten motiviert werden, weil wir ein unerschütterliches Königreich haben. Das verpflichtet uns heute. Aber der Gott, der uns dieses Königreich geben kann, der kann uns jetzt Gnade geben, Hilfe geben, jenes Königreich zu erben. Vielleicht sollten wir gleich an dieser Stelle klären, was hier Gnade bedeutet. Gnade wird in der Schrift verschieden gebraucht, manchmal einfach als ein Wort für Schönheit oder das Angenehme. Kolosser Kapitel 3, singt in Gnade, singt schön, angenehm, so dass es Freude bringt. Es wird auch gebraucht für die Gunst Gottes, die uns Vergebung schenkt. Gott vergibt uns in seiner Gnade, erlässt uns unsere Schuld. Wir bleiben dann nicht Schuldner, sondern es ist alles gestrichen, weil ein anderer die Schuld für uns genommen hat, auf sich genommen hat. Das ist Gnade. Gnade in Form von Vergebung. Dann gibt es Gnade zum Leiden. Das ist Kraft. So Jesus in 2. Korinther 12. An meiner Gnade hast du genug, sagt er. Denn meine Kraft ist an der Stelle der Schwachheit vollkommen. Jesus versteht Gnade also als Kraft. Das sind Wechselbegriffe. Und es geht dort um das Leiden von Paulus. Und er antwortet dann darauf: Wenn das der Fall ist, dann will ich mich freuen, weil genügend Kraft da ist. Und dann herrscht oder dann zeltet Jesus über mir und um mich her. Und er möchte ja die Gegenwart seines Herrn haben, kennen. Hier haben wir Gnade zum Dienst. So heißt es anschließend. Die Frage, wozu diese Gnade? Kraft zum Dienst, durch welche wir Gott Dienst verrichten. Wir dienen hier Gott. Das Wort für Dienst ist hier nicht das gewöhnliche Wort für Dienst. Das gewöhnliche Wort hat mit unserem deutschen Wort, Fremdwort, Diakon zu tun. Wir kennen die diakonische Arbeit. Es gibt das diakonische Werk in der evangelischen Kirche und so weiter. Dann gibt es die Gemeindediakone. Es gibt Diakonissen. Das ist ein Fremdwort und das griechische Wort Bedeutet einfach, dieses ist ein wenig länger, aber Diakon und dann noch eine Schlusssilbe da. Das ist das griechische Wort für einen Diener. Was für einen Diener? Zum Beispiel einen Kellner. Der würde also Diakon heißen, jemand, der zu Tisch dient. Deshalb waren auch die Männer, die helfenden Männer, die zu Tische dienten, in Apostelgeschichte 6 Diakone. Das Wort steht nicht da, aber das war der Dienst, den sie taten. Diakone sind nicht Verkündiger des Evangeliums notwendigerweise, obwohl das Wort für den ganzen Dienst gebraucht werden kann. Paulus nennt sich einen Diakon. In dem Sinne, dass er einfach ein Diener Gottes ist. Er dient am Tisch Gottes mit dem Evangelium. Was ist aber dieses Wort für Dienst? Das ist nicht das Wort, das wir hier haben. Hier haben wir ein anderes Wort. Hier ist ein Wort, das man zum Beispiel von Priestern gebrauchen kann. Priesterlicher Dienst. Es bedeutet eigentlich ein Dienst, der uns zusteht, der obligatorisch ist, der uns obfliegt, den wir zu verrichten haben. Eine Aufgabe. Die Priester haben ihre Aufgabe. Sobald sie geboren sind, sind sie verpflichtet, denn sie sind Leviten. Und sie können nicht anders. Sie sind, ihr Lebenslauf ist also schon von vornherein bestimmt. Es obliegt dem Stamm Levi, Gott zu dienen in dieser Weise, in seinem Hause. Jeder hat seinen Platz, das ist klar, aber der Stamm Levi ist schon einmal von vornherein ein spezieller Diener Gottes, so hat es Gott verordnet. Und eigentlich ist es auch so mit uns. Sobald wir in die Familie Gottes geboren sind, sind wir Priester. Und so obliegt uns schon von vornherein ein Dienst. Und was ist das für ein Dienst? Alles, was wir tun, alles. Der Sinn unseres Lebens ist Dienst. Und zwar hat er zum Gegenstand die Freude Gottes. Wenn Jesus sagt, dass Reben Frucht bringen, dann heißt das, dass die Reben etwas hervorbringen, das dem Weingärtner Freude macht. An den Reben hat der Weingärtner Freude. Daraus macht er seinen Saft oder den Wein. Oder er bringt sie traubenweise auf die Tafel. Man hat besondere Freude an dieser Frucht. Weinbeeren sind eine besondere Frucht. Und nicht umsonst gebraucht Jesus gerade dieses Bild. Frucht bringen, das heißt, das, was wir hervorbringen in unserem Leben, durch unser Christsein, christliches Dasein, ist die Freude Gottes. Paulus sagt in 2. Korinther 5, während wir noch nicht zu Hause sind, also in der Fremde, was den Himmel betrifft, der Himmel ist unser Zuhause. Aber hier sind wir in der Fremde. Wir sind noch im Leib gleichsam zu Hause. Und während wir abwesend sind vom Himmel, sind wir bestrebt. Übrigens sagt er, ob wir zu Hause sind oder in der Ferne, immer sind wir bestrebt, unserem Herrn zu gefallen. Das ist das Ziel des Lebens von Paulus, Gott Freude zu machen. Etwas zu tun, woran Gott wohlgefallen hätte. Da haben sie den Sinn ihres Lebens. Sie brauchen jetzt nicht mehr zu suchen. Sie haben die Antwort. Aber es bleibt eine ganze Menge an Fragen übrig. Was gefällt Gott? Und da ruft uns die Schrift auf, prüft. Das sagt er uns nicht einfach so. Warum nicht? Er überlässt es unserer Freiwilligkeit, unserer Kreativität. Denn wenn die Liebe Gottes ausgegossen worden ist in unseren Herzen, dann wollen wir Gott wohlgefällig sein. Und dann suchen wir Wege, auf welchen wir das tun können. Und da gibt uns Gott etwas Spielraum. Er sagt nicht alles, aber er gibt uns einiges. Er gibt uns einige grundsätzliche Wege. Zum Beispiel sagt er, wenn er Ehre bekommt, dann macht ihm das Freude. Das können wir nicht verstehen. Weil wir uns so daran gewöhnt haben, wenn jemand seine Ehre sucht, dann ist es etwas Schlechtes. Wir sollten uns aber ganz bewusst darüber werden, Wir sollten immer wieder daran denken, dass es ein Wesen gibt, das wirklich ein Recht hat, Ehre zu suchen. Und damit bin ich verpflichtet, ihm die Ehre zu bringen, weil er ein Recht auf die Ehre hat. Das will nicht in unseren heutigen Kopf. Christen denken humanistischer, als sie denken. Christen denken humanistischer, als sie denken. Widerspruch? Der ganze Humanismus ist Widerspruch. Wir sind so gewohnt daran zu denken, dass wir machen dürfen, was wir wollen. Und wir haben es so weit gebracht, ich meine jetzt die allgemeine Bevölkerung, dass die Regierung uns möglichst wenig da in die Quere kommt und vorschreibt. Und sobald jemand vorschreibt, dann wird ein rotes Tuch gehisst. Ja. Wer bist du? Und sogar wenn die Polizei kommt. Ich kenne einen Bruder, der früher Polizist war. Heute arbeitet er als Pastor, als Reich Gottes arbeitet. Er sagte, wenn die Autos an uns vorbeifuhren, sie fuhren also Patrouille auf der Straße, und sie fuhren meinetwegen die vorgeschriebene Geschwindigkeit, und die Autos sausten an ihnen vorbei, sie konnten nichts machen. Ich kann das nicht verstehen, aber er kannte das Gesetz, ja. Es ist schwierig zu beweisen, dass er das Gesetz übertreten hat. Die Polizei darf mir nicht vorschreiben, so denken die Leute ja. Die fahren ruhig an ihm vorbei. So denken wir, so leben wir. Aber wir als Christen müssen anders denken. Wir müssen lernen, uns zu unterordnen. Wir haben einen Herrn. Und er hat ein Recht, uns vorzuschreiben, wie wir denken, sprechen und machen. Und wir werden uns damit abfinden müssen. Sonst sind wir keine Christen. Das macht Jesus deutlich, klar. Wer mich nicht als Herrn anerkennt, der ist nicht mein. Hier geht es sofort um Herrschaft. Jesus ist König. Und wenn wir ihn später als König haben wollen, dann muss das schon hier beginnen. Sonst ist es dort zu spät. Er wird wohl König sein, aber wir werden nicht in seinem Reich sein, sondern sonst wo. Mögen wir Gnade haben, obliegenden Dienst zu verrichten. Der steht uns zu, er ist obligatorisch. Das ist der Dienst. Und wir brauchen dazu Gnade. Aber die Gnade ist da. Jesus weiß, was es heißt, sich zu unterordnen. Und in Kapitel 4 hat er uns gesagt, dass beim Thron der Gnade genügend ist und wir dürfen zu diesem Thron kommen und schon Gnade im Voraus uns zu erbitten. Er weiß, was das heißt, sich zu unterordnen. Er ist in unseren Wegen, in unseren Fußstapfen schon getreten. Und er weiß, was es heißt, gehorsam zu sein, sogar bis zum Kreuz, Philipper 2. Er kennt diesen Weg. Und es ist genügend Gnade, diesen Weg zu gehen, obliegenden Dienst zu tun. Es ist ein Dienst, der Gott angenehm sein will, in angenehmer Weise, so dass es Gott angenehm ist. Davon hat mir schon einiges gesagt. Gott will Freude haben an diesem Dienst. Aber jetzt kommt ein weiteres. Gnade haben zu einem Dienst mit Scheu und ehrfürchtiger Haltung. Ende Vers 28. Mit Scheu und ehrfürchtiger Haltung. Das will schwer in unseren Kopf. Das habe ich jetzt schon einige Male gesagt, nicht wahr? Wir tun uns an einigen Stellen im Neuen Testament schwer, weil da so harte Worte kommen, die so alttestamentlich klingen. Wissen Sie, wir haben das Wort Gottes auseinandergebrochen und es muss wieder eins werden. Es gibt nur eine Bibel, nicht zwei, eine für gestern und eine für heute. Es gibt nur eine Bibel und Gott bleibt derselbe. Wir haben nicht zwei Gottheiten, einen Heiligen im Alten Testament und einen Liebenden für heute. Die Bibel macht uns klar, dass der Gott der Liebe im Alten Testament Gott der Liebe war und dass der Gott der Heiligkeit auch heute immer noch der Gott der Heiligkeit ist. Und wir haben ihn zu fürchten und wir haben uns scheu zu verhalten. Warum? Weil wir Sünder sind, ganz nüchtern. Und wir könnten immer wieder sündigen. Und dann machen wir uns zu Schuldnern. Und wenn wir sündigen, haben wir Grund, uns zu fürchten. Im selben Kapitel hat der Schreiber gesagt, Gott kann dann züchtigen, nicht nur so sanft eine Rüge erteilen, nicht einmal einen das Ohr einfach so einmal hauen. Nein, er kann Prügel verabreichen. Er verprügelt jeden Sohn, den er liebt, aufnimmt. Er kann eine ganz schöne Tracht, sagt man das so? Tracht, Dankeschön, Prügel verabreichen. Ich kenne das. Das ist furchtbar schmerzlich. Aber hinterher heißt es, wird man dankbar. Und dann freut man sich, dass man gelernt hat, auf gerechten Wegen, auf heiligen Wegen, auf guten Wegen zu gehen. Wir leben immer zwischen zwei Feuern. Wir können wählen. Wollen wir das Ewige oder das Zeitliche? Die ewige Pein oder die zeitliche Pein, die Züchtigung? Lieber diese. Lieber heute einige Schmerzen, einige Leiden, einige Trachten, Prügel, damit ich wirklich bei Jesus bleibe. Das tut er aus Liebe, damit ich bei ihm bleibe. Er hält mich die ganze Zeit in seiner Hand. Der Schreiber der Klagelieder, es dürfte Jeremia sein, sagt, du hast mich umzäunt. Und das ist der beste Ort. Gott soll mich eingrenzen, ins Gefängnis tun, aber da bin ich in seinem Gefängnis. Paulus im Gefängnis in Rom ist Gottes Gefangener und er ist dort geborgener als sonst wo auf eigenen Wegen. Demas hat die Welt lieb gewonnen. Der ist gefährdeter, dem geht's schlimmer als Paulus im Gefängnis. Wollen wir nicht abweisen, wollen wir Gnade in Empfang nehmen, in Scheu den Weg zu gehen, ehrfürchtige Haltung. Begründung, Vers 29, ein ganz kurzer Vers. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer, ein ewiges Feuer. Und wir können wählen, wie wir dieses Feuer erleben wollen, heute zeitlich oder ewiglich. Die Gefahr besteht nämlich, dass wir die Sünde lieb gewinnen könnten und dann das Auge von Jesus wegnehmen. Aber diese Gefahr will der Schreiber abwenden. Deshalb spricht er auf diese Weise. Nicht um uns einfach Furcht einzujagen, dass wir wie Sklaven wieder uns fürchten müssten. Paulus sagt nicht so. Nein. Gott hält nicht dauernd den Hammer über uns. Das ist nicht diese Sprache. Dies ist einfach letzte Wahrheit. So ist es einfach. Aber eben, er hat gesagt, lasst uns Gnade haben. Jesus will mir die Gnade geben, damit ich heute bewahrt bleibe. Wir eilen zum nächsten Kapitel und zum nächsten Abschnitt in diesem letzten Teil. Wir haben jetzt einen längeren Abschnitt hinter uns, den dritten in Kapitel 12 oder in diesem letzten Teil des Hebräerbriefes, wo er vom Ernst der Nachfolge gesprochen hat. Wir sind immer noch bei der Nachfolge, aber wir haben jetzt ein Thema, das sehr zentral ist. Und er widmet sich diesem Thema in verschiedener Form. Hier geht es um die Liebe. Von der rechten Liebe ist die Rede in den Versen 1 bis 6, in Vers 13. Und dann haben wir noch einen Abschnitt in diesem Teil, und der wird die Verse 7 bis 17 sein. Bitte?
Kapitel 13,
ja. In Kapitel 13, 1 bis 6, geht es um das Eigentliche. Es geht um das, das Gott im Alten Testament schon immer wollte und dass das im Neuen Testament auch von ihm gewollt ist und dass das er im Neuen Testament möglich macht. Gott wollte immer die Liebe von seinen Kreaturen, von seinen Menschenkindern. Das Gesetz hatte diese Liebe gefordert. Das Evangelium, der Heilige Geist, die Innewohnung unseres Herrn Jesus in uns, macht diese Liebe erst möglich. Römer Kapitel 8, die ersten Verse. Jesus Christus ist von Gott gesandt, Vers 3, und hat die Sünde auf sich genommen. Gott hat in Christus die Sünde verurteilt. Er hat die Sünde verurteilt. Wozu? Fortsetzung Vers 4. Damit in uns das, was das Gesetz forderte, erfüllt würde. Wie? Indem wir uns nicht mehr nach zeitlichen Dingen ausrichten, sondern nach dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist gegeben worden, um uns zu helfen, die Gnade zu verleihen, damit wir das Gesetz erfüllen. Paulus zeigt uns dann auch im letzten Teil des Römerbriefes, Kapitel 12 und 13 und 14, dass es wirklich um die Liebe geht. Die Liebe ist die Mitte des Evangeliums. In 1. Timotheus 1, Vers 5 sagt er, es geht in unserem Auftrag, Timotheus, um diese Liebe. Es geht um die Liebe zu Gott und um die Liebe zum Nächsten. Und von dieser praktischen Liebe spricht er hier. Eigentlich spricht er hier mehr über die Liebe zum Bruder, zur Schwester, zum Notleiden und so weiter. Aber diese Liebe muss stehen im Zeichen der eigentlichen Liebe, der Liebe zu Jesus Christus. Wir können nicht einfach sagen, wenn wir einander lieben, dann haben wir das Evangelium erfüllt. Sondern wir müssen so sagen. Wenn wir sagen, einander lieben, dann bedeutet das sehr wenig. Da gibt es allerhand Leute, die sagen, wenn wir sie ein bisschen rannehmen, ja, du liebst mich nicht, das ist nicht die Liebe, die Sprache der Liebe. Jeder hat seine Vorstellung von dem, was Liebe wäre. Da ist es notwendig, diese Liebe zu definieren oder sie etwas spezifischer zu machen. Es gibt zwei Lieben, zu denen wir verpflichtet sind. Die Liebe zu Gott und dann die Liebe zum Nächsten, genau wie das Gesetz im Alten Testament es sagte. Wir schulden es Gott zu lieben, von ganzem Herzen, für ihn ganz da zu sein. Die Liebe zum Bruder muss die Liebe zu Gott als Ausrichtung haben, als definierenden Rahmen haben. Sonst werde ich nicht klarkommen in meinem Versuch, den Bruder, die Schwester zu lieben. Das heißt, die Liebe zum Bruder, zur Schwester muss im Zeichen der Liebe zu Gott stehen. Da ist die Grenze und da ist auch der Motor, die Motivation. Ich liebe meinen Herrn und wenn ich wirklich meinen Herrn liebe, dann werde ich entsprechend mit meinem Mitmenschen umgehen. Und das bringt es einfach mit sich, dass auch die Heiligung zur Sprache kommt in unserer Begegnung miteinander. Und nicht nur schöne, liebe Worte. Es bringt es mit sich, dass wir auch einmal Ernst an den Tag legen. Auf der anderen Seite bringt es es mit sich, dass wenn wir ernste Worte sagen, dass sie auch immer von der Liebe gekennzeichnet sein sollten. Ich merke, dass Christen große Schwierigkeiten haben mit dem Begriff ermahnen. Man weiß heute nicht mehr, was das ist. Sobald man anfängt, das habe ich kürzlich wieder erlebt, dann denkt man, trotz vieler Worte,
Man denkt daran, dass man etwas sagt, das wir in der Alltagssprache als Kritik beschreiben würden. Und man geniert sich, und so weiß man nicht, was man... Ja, und dann muss man mal was sagen. Und dann sagte eine Frau zu mir, eine Schwester in Christus, ich habe mit meiner Tochter geschimpft über ihr Haar, über den neuen Haarschnitt. Habe ich ihr deutlich gemacht, das sollte man nicht. Man schimpft nicht mit der Tochter. Ja, ich habe nicht richtig geschimpft. Ich habe. Ja. Jetzt weiß ich nicht, wie sie gesprochen hat, ja? Was meint sie, wenn sie schimpfen sagt? Ich weiß nicht, was das im Schwäbischen heißt. Ich weiß nicht, was sie empfindet, wenn ich schimpfen sage. Vielleicht kann das sehr schön und liebevoll geschehen, ich weiß nicht. Aber ich bin jetzt schon einige Jahrzehnte in diesem deutschsprachigen Raum. Und bis jetzt empfand ich das als Vorwurf. Wenn man schimpft, dann wäre das eher ein kräftiger Vorwurf. Und zwar in einem Ton, der das deutlich macht, dass es ein Vorwurf ist. Mit anderen Worten, man sagt, du bist schuldig, du tust etwas Unrechtes. Das ist nicht die Art und Weise, wie Christen miteinander umgehen. Und ich merke, wir sind hilflos geworden. Und da fragt dieselbe Frau, stellt mir dann bei einer anderen Gelegenheit die Frage, ich hatte über Heiligung gesprochen. Und dann sagte sie, könntest du uns das mal deutlich machen, genau was Heiligung ist? Das hat mich etwas bewegt, dass man nicht weiß, was Heiligung ist. Man muss also, man kann nicht deutlich genug sprechen. Merken Sie, dass ich manchmal in Verlegenheit komme, ich weiß nicht, wie ich sprechen soll, ob ich deutlich genug bin oder ob ich zu deutlich bin. Ich kann eine ganze Strecke sprechen, dann denke ich, ach, ich spreche so kindisch und so kindlich. Das ist für Leute wahrscheinlich etwas Altes, ja, und das langweilt sie. Auf der anderen Seite kann ich etwas voraussetzen und dann denke ich, oh nein, vielleicht doch nicht. Ja. Es ist schwierig für mich. Beten Sie für die Verkündiger, dass sie wissen, wie sie sagen sollten. Dazu kommt, dass die Versammlung wahrscheinlich gemischt ist, ja. Und man kann es da wirklich niemandem so wirklich recht machen. Denn der eine braucht es wirklich einfach gesagt zu bekommen. Und der andere, dem würde es gut tun, wenn er ein bisschen Fleisch zwischen die Zähne kriegte, ja. Damit er mal was zu beißen hat, ja. Etwas zu studieren, ja. Endlich ist ein Vers gekommen oder ein Thema oder ein Gedanke, bei dem er nicht so schnell sagen konnte. Das ist, hatte ich schon längst gelernt, ja. Also in diesem Text geht es um die rechte Liebe, um Anweisungen zu diesem obliegenden Dienst, von dem er in Vers 28 sprach. Dieser obliegende Dienst, dieser Dienst, der mir als Priester zusteht, der mir obliegt, das ist der Dienst der Liebe, im Zeichen meiner Liebe zu Gott. Also betrachten wir diese 5 Aufforderungen, und so viele werden es sein, diese 5 Aufforderungen als Inhalte unseres Dienstes, den wir in Gnade mit Hilfe der Liebe Gottes tun dürfen. Erste Aufforderung. 3 Wörter. Die Bruderliebe bleibe. Eins der kürzesten Verse in der Bibel. Ich weiß nicht, ob es im Deutschen noch einen kürzeren gibt. Die Bruderliebe bleibe. Diese 3 Wörter sagen uns zweierlei. Erstens, etwas über die Art der Liebe, die zu verrichten ist, die zu tun ist, die zu gebrauchen ist. Und zweitens, über die Weise des Liebens. Was ist das für eine Art der Liebe, die hier zu betätigen ist? Es ist eine Bruderliebe. Wir haben mehrere Wörter für Liebe im Griechischen. Dies ist nicht das sonst übliche Wort, das in der Bibel gebraucht wird. Das übliche Wort in der Bibel ist Agape oder als Zeitwort Agapao, aber das war bei den Griechen wiederum fast, das, und zwar ungebräuchlich. Das kam sehr selten vor. Dort gebrauchte man zwei andere Wörter. Die mitmenschliche Liebe, von der hier die Rede ist, oder die Familienliebe, die erotische Liebe, die Eheliebe und so weiter. Hier ist die Liebe zum Bruder dran. Das heißt, wir sind eine Familie und wir sollten einander wie Brüder und Schwestern betrachten. Wir sollten um die Einheit wissen. Und diese Einheit des Leibes Jesu klingt an einigen Stellen hier an. Gehen wir also bald weiter, nachdem ich noch das andere Wort bleibe, Entschuldigung. Die Bruderliebe bleibe. Das heißt, man soll sie nicht versäumen, nicht nachlassen in der Liebe. Auch wenn der Bruder nicht liebenswürdig ist. Ja? Er soll immer noch geliebt werden, auch wenn die Schwester nicht liebenswürdig ist. Es soll weiter geliebt werden. Sie bleibe unter allen Umständen. Die Bruderliebe, die Schwesterliebe bleibe. Die soll nie abreißen, nie aufhören, nie unter allen Umständen bleiben. Wie wir da zu lieben haben, das müssen wir natürlich von unserem Herrn lernen. Aber der Schreiber sagt gleich, wie das eventuell aussehen könnte. Vers 1 ist das Thema. Die nächste Aufforderung zeigt uns, wie die Liebe aussehen kann in ganz bestimmten Umständen. Vergesst nicht die Gastfreundschaft. Denn dadurch beherbergten etliche, ohne es zu merken, himmlische Boten. Was bedeutet Gastfreundschaft? Ein sehr einfaches deutsches Wort, das meine Frau und ich zurzeit in beispielhafter Weise erleben. Aber ich glaube, wir erfassen nicht ganz die Bedeutung dieses Wortes in unserer Zeit. Heute, wo wir reichlich Gasthäuser haben, Hotels, allerlei Möglichkeit zur Übernachtung, wenn wir unterwegs sind, ist uns die Bedeutung dieses Wortes irgendwie abhanden gekommen. Es wird nicht mehr so viel bei anderen Menschen einfach so gewohnt. Es ist einfach eine Seltenheit geworden. Schon während meiner Lebzeit ist es sehr zurückgegangen. Dieses Wohnen in anderen Häusern. Aber zur Zeit des Neuen Testamentes war das eine Notwendigkeit. Und nun kommen einige Ausleger und sagen, ja, das ist nun einmal etwas Zeitbedingtes. Ja, für uns ist ja das nicht mehr so aktuell. Aber damals so und so und so, und da musste der Schreiber dazu aufrufen. Die Reiseprediger zum Beispiel waren einfach darauf angewiesen. Es gab nicht so viele Gasthäuser. Es mag sein. Vergessen wir aber nicht, dass ein solches Wort ewiglich gültig ist, bis Jesus kommt, bis die Erde steht, solange die Erde steht. Die Gastfreundschaft kann vergessen werden, wenn die Zeiten sich ändern. Sie kann vergessen werden, wenn es uns nicht passt. Was ist Gastfreundschaft? Gastfreundschaft ist die Liebe zum Fremden, so im Griechischen. Die Liebeserweisung einem Fremden gegenüber. Gastfreundschaft heißt, dass ich bereit bin, einen anderen in mein Leben reinzulassen. Das wird manchmal schwer. Ich begegne Menschen, die möchte ich lieber nicht mir zu nahe kommen lassen, die halte ich gleichsam vor der Tür. Ja, die sollen bitte da stehen bleiben. Das muss keine Wohnung sein, wo ich das tue. Das kann hier in diesem Raum geschehen. Man kann sich sehr schnell dabei ertappen. Gastfreundschaft. Ist mein Leben offen für unbequeme Unterbrechungen? Bin ich bereit, meine Privatsphäre übertreten zu lassen. Ich habe ja eine heilige Privatsphäre, nicht wahr? Und da könnte ich das Schild aufrichten, Betreten des Rasens oder dieser Fläche verboten, ja? Nicht übertreten, die Grenze übertreten. Dies gehört mir, könnte ich sagen. Und dann gibt es eine andere Grenze. Das ist die private Grenze. Dann gibt es die Grenze der Gruppe, die man sehr gut kennt und wo man sich gewöhnt hat, miteinander zu leben. Das kann die Familie sein, das kann ein Freundeskreis sein. Das ist irgendeine Clique, nicht notwendigerweise im schlechten Sinne. Eine Gruppe von Menschen, die sich aneinander gewöhnt haben, die gern miteinander sind und sich gern gegenseitig sehen, vielleicht ständig in einer Wohnung oder immer wieder von Zeit zu Zeit. Und jetzt gilt es für diese Gruppe, Gastfreundschaft zu üben. Das heißt, die Grenze dieser kleinen Provinz durchbrechen zu lassen. Gastfreundschaft überwindet den Provinzialismus. Was ist Provinzialismus? Das ist eingeengte Sicht. Provinzialismus ist ein politischer Ausdruck aus der politischen Philosophie. Und das heißt, dass Menschen einen engen Horizont haben. Man ist heute sehr bemüht, diesen Provinzialismus zu überwinden. Aber dadurch entstehen auch gleichzeitig große Spannungen. Der Nationalismus ist seit einigen Jahren ganz tüchtig aufgelebt. In unseren Zonen predigt man immer wieder, seien wir tolerant den Ausländern gegenüber. Nun, irgendwo hat etwas Gutes auch seine Grenzen, denken wir. Aber wir sprechen jetzt von den Christen. Wir sollten Gastfreundschaft üben und vorsichtig sein, dass wir im Leib Jesu keine unnötigen Grenzen ziehen. Alle Christen sind meine Brüder und Schwestern. Ist unser Hauskreis, unser Freundeskreis, unser Familienkreis, wie immer er aussehen mag, ist er offen, sofort offen für fremde Gesichter. Der Leib Christi darf nicht unnötig getrennt werden. Jeder ist ein Bild Gottes. Gastfreundschaft beruht auf der Tatsache, dass jeder Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist. Christliche Gastfreundschaft für Christen, das heißt, wenn wir bereit sind, andere Christen aufzunehmen und in unser Leben aufzunehmen, dann heißt das, dass wir wissen, dies sind meine Brüder und Schwestern in Christus, von Jesus Christus erkauft. Aber die Grenze geht noch weiter. Zuerst einmal, dass meine Privatsphäre durchbrochen wird. Zweitens, dass der Freundesfamilienkreis durchbrochen wird. Und drittens, dass sogar der Leib Christi, die Gemeinde, offen wird für andere. Für den Fremden, der Jesus noch nicht kennt. Gibt es Versammlungen, wo Nicht-Christen nicht dabei sein dürfen? In der Bibel kenne ich nicht solche. Leider haben sich einige Christen das zur Sitte gemacht, bei einigen Zusammenkünften Nicht-Christen nicht hin dabei zu lassen. Das kennt die Bibel nicht. Die Gebetsstunde ist offen für Unbekehrte. Das Abendmahl ist offen für Unbekehrte. Nicht die Teilnahme. Aber die Gemeinde hat keine Polizei. Sie kann nicht die Hand vor den Mund halten. Nein, du bist unbekehrt, du darfst es nicht nehmen. Das können wir nicht. Paulus spricht ins Gewissen und sagt, so und so verhält es sich, aber er kann nicht mit Gewalt rein und sagen, der Unbekehrte darf überhaupt nicht da teilnehmen. Ist das bekannt, was ich sage? Um dieses zu vermeiden, haben dann einige Christen Sonderveranstaltungen für das Abendmahl. Ich weiß nicht, wie es hier gehandhabt wird. Wo dann diese Versammlung nicht so publik wird. Und dann sind sie etwas sicherer, dass kein Unbekehrter dabei ist. Sie würden wahrscheinlich nicht die Tür zuhalten. Aber das hat es auch schon gegeben in der alten Kirche. Die allgemeine Versammlung wurde geschlossen und dann hieß es, Hüter an die Tür. Zuerst wurden die Heiden, das heißt die Nichtchristen, entlassen. Und die Christen blieben dann zurück. Und nachdem die anderen rausgegangen waren, dann hieß es, Hüter an die Tür. Und die mussten die Türen zuhalten, damit niemand dann reinkam, damit man unter sich war. Meine lieben Freunde, es gibt fast keine bessere Gelegenheit, Menschen zu Jesus einzuladen, als wenn wir das Abendmahl feiern. In Basel haben wir immer wieder Unbekehrte in unserer Gemeinde und wir haben das Abendmahl am Sonntagmorgen. Und wir sind eine internationale Gemeinde. Und sogar die Schar der Gläubigen variiert fast von Sonntag zu Sonntag, weil es Ausländer sind zum großen Teil und die kommen und gehen. Und deshalb ist vielleicht in unserer Gemeinde es üblicher als sonst, wo man einen Stamm von Teilnehmern hat. Immer wieder hört man in unserer Gemeinde beim Abendmahl, das Abendmahl ist nur für Gläubige. Manchmal wird das ernster gesagt, manchmal weniger ernst, je nach dem Bruder, so wie er seine Art ist zu sprechen. Immer wieder hört man, dies ist für den Leib des Herrn. Die Leute sollen es wissen. Aber dann haben wir keine Wächter, die dann das den Leuten vorhalten. Wir machen nicht einen großen Bogen um jemanden herum. Das soll dann der Mensch für sich entscheiden. Aber es ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, einem Nichtchristen zu zeigen, worum es sich hier handelt. Paulus sagt, wir verkünden den Tod des Herrn. Ja, jetzt dürfen wir das auch denen verkünden, die Jesus noch nicht kennen. Ganz besonders sollte Gastfreundschaft geübt werden, dort wo Menschen in Not sind. Und da haben wir Lukas Kapitel 11 zum Beispiel. Jemand ist zu Mitternacht unterwegs. Heute ist das kein Problem. Heute sind viele Leute unterwegs zu Mitternacht. Damals war das fast unerhört. Aber wenn jemand tatsächlich noch um 12 Uhr unterwegs sein sollte, dann war der wahrscheinlich in Not. Und dann klopft er irgendwo an eine Tür. Und dann weckt er jemanden. Er sagt, gleichsam, hau ab, ich bin mit meinen Kindern hier. Ja. Das heißt, er ist arm. Man schläft zusammen. Ja. Und er will nicht den ganzen Haushalt gleich wecken. Aber der klopft weiter, ich habe Hunger. Da steht er auf. Aber er hat kein Brot, muss warten, mein Freund. Aber er nennt ihn seinen Freund. Und dann sagt er, warte noch einmal, ich gehe in hol Brot. Man wusste, wo das war. Das Brot wurde für einen Tag gekauft vielleicht und hat er am selben Tag aufgegessen. Aber wer noch etwas für den nächsten Tag hatte, das wusste man im Dorf. Und es gab auch keine Straßenlampen. Aber in der Dunkelheit um 12 Uhr oder 12:30 weiß dieser, wo er der wohnt, der Brot hat. Und dann geht er zu ihm. Gastfreundschaft. Und dann sagt er zu jenem, ich brauche 3 Brote. Er weiß genau, wie viel er will. Kommt er zurück, hier hast du. Und gibt ihm zu essen. Das ist die Überwindung der Bequemlichkeit. Aber Jesus hat noch mehr getan. Er hat nicht nur Leute zu sich gelassen, sondern er hat das Haus verlassen und ist in die Fremde gegangen, um uns nach Hause zu holen. Der Schreiber spricht von der Belohnung der Gastfreundschaft. Das ist etwas Schönes. Er sagt, es könnte sich unerwarteterweise reichlich lohnen, Gastfreundschaft zu sein. Es könnte ja sein, dass man Engel im Haus hat. Was heißt das? Den Himmel. Und in der Tat, wenn wir die Wege der Liebe Jesu einschlagen, haben wir immer Gemeinschaft mit dem Himmel. Das wird der Lohn sein und das ist der Lohn.